Ist das nicht etwas für Mystiker oder Superfromme? Kann man das im Alltag leben? Sir Emmanuel gibt im folgenden Artikel Anregungen, Tipps, Hinweise und zeigt, dass die Weihe mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsache steht. Wie vollzieht man die Weihe? Wählt das Weihegebet an Maria, das euch am besten gefällt, das von Ludwig Maria Grignion von Montfort, das von Pater Kolbe, das der Vereinigung Maria Königin des Friedens oder ein anderes. Aber macht euch klar, dass die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens keine leere Formel ist, die man einmal am Tag oder einmal im Monat spricht. Es ist ein Akt, der euch ganz einnimmt, euer Leben völlig verändert. Ihr werdet die Hand der Gottesmutter ergreifen, ihr werdet das Steuer loslassen und sie wird euch führen. Die Weihe betrifft alle Bereiche eures Lebens. Überschrift Körper und Seele. Am Anfang nehmt Maria einfach mit hinein in den Bereich der Gesundheit. Weiht ihr konkret eure Gesundheit. Dann gibt es da noch eine Erläuterung, die überspringe ich jetzt. Überschrift Zuneigung und Abneigung. Weiht Maria euer Gefühlsleben, alle, die ihr liebt, alle, für die ihr Zuneigung empfindet oder auch die euch anziehen, ebenso alle, die ihr nicht lieben könnt. Einen wahren Weiheakt zu leben, verursacht immer irgendwo Schmerzen. Wenn nicht irgendwo eine Reinigung stattfindet, die schmerzt, so seid ihr nicht wirklich geweiht. Überschrift die Wohnung. Macht einen Gang durch eure Wohnung mit Maria. Beginnt in der Küche, sagt ihr Maria, das ist nun deine Küche. Und so weiter. Das ist dein Fernseher. Wähle du die Programme, die hier gesehen waren. Maria, dieses Telefon gehört dir, es ist dein Eigentum. Ihr könnt Maria auch euer Auto weihen. Von nun an fährt dieses Auto nur noch dahin, wo du willst. Geld. Sie wird sicher sehr froh sein, über euer Bankkonto verfügen zu können. Warum? Weil sie einen Plan für jede Familie, für jede Stadt, für jedes Land, für jede Situation und dafür braucht sie manchmal ein wenig Hilfe. Wenn wir ihr sagen, du kannst über meine Güter verfügen, wird sie für ihre Pläne gebrauchen und sich gleichzeitig, weil sie uns liebt, um unsere Bedürfnisse kümmern. Tutus tuus, was wir vorhin schon vom Papst gehört haben, wenn ihr euch so dem unbefleckten Herzen Mariens weiht, wird euer Leben einen anderen Geschmack bekommen. Und dann noch ein Weihegebet zu Immaculata, unbefleckte Herrin, immerwährende und ewig gebenedeite Jungfrau und Gottesmutter Maria, wir, deine Kinder, erscheinen vor dir, um dich zu loben, zu preisen und zu verehren, ganz besonders aber, um dir Genugtuung und Sühne zu leisten für die Schmähungen und Lästerungen, welche die Gottlosen gegen deinen heiligsten Namen und gegen deine erhabenen Gnadenvorzüge ausstoßen und verbreiten. Wir haben vorhin gebetet und wir kennen das Wort Gottes, dass Jesus der Name über alle Namen ist. Dann kommt ein weiteres Gebet. Unbefleckt empfangene Jungfrau, heiligste Gottesgebärerin, Königin des Himmels und der Erde, wende deine barmherzigen Augen uns zu und stehe uns bei im Kampfe mit den Mächten der Finsternis, damit wir als deine Kinder die Sünde stets meiden, deine Tugenden nachahmen und zu dir in dein himmlisches Reich gelangen. So viel, keiner kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Jesus. O allerheiligste Jungfrau, ich glaube und bekenne deine heilige und unbefleckte, reine und makellose Empfängnis. O reinste Jungfrau, durch deine jungfräuliche Reinheit, deine unbefleckte Empfängnis, deine glorreiche Würde als Mutter Gottes, erlange mir von deinem lieben Sohne eine große Reinheit des Herzens, Leibes und Geistes, eine heilige Beharrlichkeit in allem Guten, die Gabe des Gebetes, ein frommes Leben und einen guten Tod. Unter deinen Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet und unsere Nöten, sondern erlöse uns jederzeit aus allen Gefahren, o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohn, stell uns vor deinen Sohn. Ich denke, ich schaue jetzt mal auf, ich habe noch eine Seite von den Gebeten. Hier habe ich noch einen Ausschnitt von www.catpedia.com. Also wie Wikipedia gibt es auch Catpedia, das ist auch eine Nachschlageseite der katholischen Kirche. Jesus ist der alleinige Erlöser. Maria ist die erste aller Erlösten und zugleich das Bild der erlösten Kirche. Die Weihe an Jesus durch Maria bezeugt nun den Wunsch und die Entscheidung, ein Teil der von Jesus erlösten Menschheit, der erlösten Kirche sein zu wollen und sich auf diesem Weg der mütterlichen Hilfe Mariens anzuvertrauen. Alles, was der gläubige Maria anvertraut, wird durch ihre Vermittlung ihrem Sohn Jesus geschenkt. Auf diese Weise wird die Weihe an Maria zum Vollzug der Ganzhingabe an Gott. Diese ist den Gläubigen jedes Standes möglich und hat, wie die Geschichte der Spiritualität zeigt, bereits vielfach Frucht getragen. All die Informationen möchte ich geben, dass wir verstehen, welche Gruppen mit welchen Lehransätzen und mit welchen Werten vereinen gerade ein christliches Europa. Welche Gruppen schließen miteinander ein Bündnis der Liebe? So zwischendurch ein Erfahrungsbericht von einem Protestanten, der zum 17. Jugendfestival 2006 in Medjugorje teilgenommen hat. Das ist auch ein katholischer Wallfahrtsort. Im Folgenden berichte ich als Mitglied der evangelisch-reformierten Kirche in einem Aufenthalt von Medjugorje im Rahmen des Jugendfestivals Anfang August. Dann erklärt er kurz, dass seine Eltern in der evangelischen Kirche engagiert waren und er lange keine besondere religiöse Bindung hatte und dann in der Schulzeit eine Reihe von Christen der Klasse hatte und durch den Einfluss mit ihren Gesprächen anfing, der Bibel zu lesen und zu Jesus fand und sich seitdem als wiedergeborenen Christ betrachtet hat. Seither betrachte ich mich als bekehrten und wiedergeborenen Christen. Und dann kommen Schilderungen über das Jugendfestival an diesem Wallfahrtsort. Und wer da hinten steht, die Abendmahlfeier macht aus der katholischen Messe etwas fundamental anderes als einen evangelischen Gottesdienst. Das katholische Verständnis des Abendmahls scheint mir heute haltbar, ja plausibel. Jedenfalls wurde mein Bewusstsein geschärft für die Bedeutung dieser Frage, die dem Protestanten eher als absonderliches Nebenthema erscheinen mag. Eine besondere Bedeutung bekam für mich auch plötzlich das Rosenkranzbeten. Vor allem das Gegrüßet seist du Maria, das ich in Medjugorje so oft gehört hatte, betete ich nun selbst häufiger. Am Anfang als Zeitvertreib, vor allem auf Zugfahrten, später tat ich es konzentrierter. Besonders interessant finde ich die erstaunliche Schriftnähe des Gegrüßes seist du Maria. Denkt man als Außenstehender vielleicht, die Marienverehrung spiele sich in großer Distanz zur biblischen Überlieferung ab, so zeigt sich hier das Gegenteil. Die Elemente sind direkt der Bibel entnommen. Vor allem unter dem Einfluss des Betens habe ich zu einer persönlichen Beziehung zu Maria gefunden. Ich habe sie kennengelernt als eine einfache, sehr bescheidene Frau. Nichts will sie weniger, als vergöttert zu werden. Aber sie ist voller Liebe für die Menschen, ist tief besorgt über die Verwirrungen unserer Zeit. Deshalb wendet sie sich in neuerer Zeit verstärkt selbst den Menschen zu. Wie viele Christen sah ich in Maria gleichsam eine Konkurrentin zu Jesus. Ich betrachte diesen Widerstand gegen Maria heute als Zeichen für Unreife im Glauben. Die Ablehnung ist in ihren Wurzeln nicht schlecht, denn sie kommt aus einer Liebe zu Jesus. Aber sie ist auch Ausdruck von Unsicherheit und mangelnder Souveränität. Es fehlt ein bisschen das Vertrauen. Man hat Angst, Jesus durch die Verehrung seiner Mutter zu beleidigen. Mir scheint eine ganzheitliche Christlichkeit ohne eine angemessene Beziehung zu Maria heute aber kaum mehr möglich. Sie hat Gott in ihrem Leib getragen, sie hat Gott zur Welt gebracht, sie hat Jesus danach behütet und aufgezogen. Dass sie in der Zeit seines Würgens in den Hintergrund treten musste, ist selbstverständlich. Eine Familienbindung hätte sich mit dem Auftrag Jesu, der auf die ganze Menschheit ausgerichtet ist, nicht vertragen. Aber dass Jesus dann am Kreuz als eines seiner letzten Worte zu seinen Lieblingsjüngern sagte, sie, deine Mutter, zeigt ihre Bedeutung deutlich an. Es ist unvorstellbar, dass Jesus in dieser Situation etwas Nebensächliches oder Unüberlegtes gesagt hätte. Maria ist dann dabei, als sich die Jünger nach Jesu Himmelfahrt versammeln und in die neue Zeit ohne ihn eintreten. Sie spielten der Schnittstelle von Kreuzigung und Kirchengründung eine Schlüsselrolle. Sie kann deshalb tatsächlich als geistige Mutter der Jüngergemeinschaft betrachtet werden. Ich glaube kaum, dass es ein vollkommenes Christentum geben kann, das Maria sozusagen ausblendet. Die bedeutendste Frau der Menschheitsgeschichte, die Frau, die den Erlöser gebar, muss in der christlichen Gemeinschaft einen Ehrenplatz haben. Eine Kirche, die für Maria keinen richtigen Platz hat, wird auf Dauer nicht bestehen können. Eine solche Einbeziehung Mariens ist keine Gefahr für Jesus. Maria ist keine Konkurrentin zu ihm. Die Sichtweise, dass das, was man ihr an Verehrung entgegenbringt, ihm sozusagen genommen wäre, ist zu einfach. Es ist nicht so, dass es ein bestimmtes Quantum an Liebe und Verehrung geben würde, das man richtig aufzuteilen hätte. Man kann Jesus nicht beleidigen durch die Verehrung seiner Mutter, genauso wenig wie man einen Menschen beleidigen kann, indem man seine Mutter ehrt. Jesus kennt keine Eifersucht in dieser Hinsicht. Im Gegenteil, er freut sich über jeden Menschen, der seine Mutter liebt und zu ihr eine lebendige Beziehung unterhält. So ganz spontan würde ich da zwei Schriftstellen zitieren, dass Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich teile meine Ehre mit niemand. Und zum anderen fällt mir hier die Schriftstelle ein, dass die Bibel sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine andere Götter haben neben mir. Und dass Jesus sagt, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinem Verstand. Am Schluss schreibt er, ich habe Maria persönlich kennengelernt, als eine bescheidene Frau voller Liebe, voller Anteilnahme und Wärme. Maria ist eine ganz und gar liebevolle Mutter, die sich mit aller Kraft bemüht, ihren Kindern die Lasten, die sie bedrücken, abzunehmen. Was wir alle als Mutterliebe hoffentlich kennen, ist bei ihr sozusagen ins Extrem gesteigert. Ich halte es daher heute für ausgeschlossen, dass jemand durch die Verehrung von Maria von Christus weggeführt werden kann. Das war zum 17. Jugendfestival 2006 in Medjugorje, wo ein protestantischer Christ Maria kennenlernte. Dann vielleicht noch einen Ausschnitt, um die heute gültige katholische Lehre richtig zu verstehen. Die heute gültige katholische Lehre ist im katholischen Katechismus schriftlich niedergelegt, kann auch jeder nachlesen im Internet, dass wir besser verstehen, wer mit wem Liebesbündnisse schließt in Deutschland und was die beteiligten Gruppen für Werte und für Lehrmeinungen vertreten. Die heute gültige katholische Lehre findet sich im katholischen Katechismus, einem Werk von Papst Johannes Paul II. Im Vorwort des Werkes heißt es, der Katechismus der katholischen Kirche, den ich, also Papst Johannes Paul II., am 25. Juni 1992 approbiert habe und dessen Veröffentlichungen ich Kraft meines apostolischen Amtes heute anordne, ist eine Darlegung des Glaubens der Kirche und der katholischen Lehre, wie sie von der Heiligen Schrift, der apostolischen Überlieferung und vom Lehramt der Kirche bezeugt oder erleuchtet wird. Ich erkenne ihn als gültiges und legitimes Werkzeug im Dienst der kirchlichen Gemeinschaft an, ferner als sichere Norm für die Lehre des Glaubens. Dann die Beziehung zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift. Die heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Beide machen in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar, der versprochen hat, bei den Seinen zu bleiben bis alle Tage bis zum Ende der Welt. So ergibt sich, dass die Kirche, da die Weitergabe und Auslegung der Offenbarung anvertraut ist, ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sind beide mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Das Lehramt der Kirche setzt die von Christus erhaltene Autorität voll ein, wenn es Dogmen definiert, das heißt, wenn es in einer das christliche Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichtenden Form Wahrheiten vorlegt. Also wenn der Satz zu lang war, jeder Papst hat Kraft seines Amtes die Macht, ein Dogma zu verabschieden. Und das ist dann gleichbedeutend mit dem Wort Gottes. Es hat dieselbe Kraft und dieselbe Macht. Und wie ich hier zuletzt gelesen habe, dass es das christliche Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichteten Form Wahrheiten vorlegt, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind oder die mit solchen Wahrheiten in einem notwendigen Zusammenhang stehen. Dann Absatz 100, die Aufgabe, das Wort Gottes verbindlich auszulegen, wurde einzig dem Lehramt der Kirche, dem Papst und den in Gemeinschaft mit ihm stehenden Bischöfen anvertraut. Das ist also heute geltendes Recht in der katholischen Kirche, entnommen aus dem katholischen Katechismus, den Papst Johannes Paul II. Noch näher kommentiert hat. Das heißt, jeder Pfarrer einer reformierten Kirche ist nicht berechtigt, das Wort zu predigen, geschweige denn sämtliche Pastoren von irgendwelchen anderen Kirchen oder Gemeinden. Laut dem, was die katholische Kirche sagt, steht hier, die Aufgabe, das Wort Gottes verbindlich auszulegen, wurde einzig dem Lehramt der katholischen Kirche, dem Papst und den in Gemeinschaft mit ihm stehenden Bischöfen anvertraut. Dann steht im Absatz 966, schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt, nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Die Verkündigung des Dogmas der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria durch Papst Pius XII. Im Jahre 1950. Das ist ein Dogma des Papstes Pius, dass die Mutter Maria ohne Makel war und vom Herrn, von Gott als Königin des Alls erhöht und eingesetzt wurde. Das ist eines der Dogmen, was man als Mitglied der katholischen Kirche zu glauben hat. Bedeutet, wenn ich dort Mitglied bin, bin ich angewiesen, das zu glauben und zu vertreten. Dann ist Absatz 969, diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort. Von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gewährte und an der sie unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur immerwährenden Vollendung aller Auserwählten. Denn nach ihrer Aufnahme in die Himmel hat sie diese heilbringende Aufgabe nicht niedergelegt, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter den Titeln der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Hier machen wir eine kleine Zäsur. Ich möchte noch auf etwas anderes Bezug nehmen. Wir haben jetzt viel gehört über Schönstattbewegung, über die Päpste, über Chiara Lubisch, über die Fokularbewegung, was alles maßgebliche, treibende Kräfte sind bei der Initiative Miteinander oder Gemeinsam für Europa. Ich möchte etwas lesen von Rick Joyner, zu finden auf www.glaube.de. Der Tod von Papst Johannes Paul II. Ist ein wichtiges Ereignis, weil wir alle einer der bemerkenswertesten Führungspersönlichkeiten unserer Zeit verloren haben. Das ist von Rick Joyner. Weil wir alle einer der bemerkenswertesten Führungspersönlichkeiten unserer Zeit verloren haben. Ich bin kein Papstanhänger und glaube nicht, dass ein Mensch als Kirchenoberhaupt bezeichnet werden sollte, weil dies der rechtmäßige Titel Christi allein ist. Ich zweifle jedoch nicht daran, dass Johannes Paul II. Ein Mann Gottes war, für den alle Christen dankbar sein sollten und dessen Tod wir aufrichtig bedauern sollten. Seit Jahren sage ich, dass Johannes Paul II. Prophetisch Gebundenheiten gelöst hat und so die Auflösung des Kommunismus einleitete. Er setzte sich für Freiheit und Menschenwürde ein und dies mit einer Entschlossenheit wie kaum ein anderer. Er setzte sich auch kompromisslos für das Leben und gegen die Gräuel der Abtreibung ein. So rief er Amerika in einer seiner letzten Ansprachen noch dazu auf, das Leben Terri Schiavos zu schützen. Papst Johannes Paul liebte den Heiligen Geist. In einem in unserem Morningstar-Journal veröffentlichten Artikel ermutigte er alle Katholiken, sich nach den Gaben des Geistes auszustrecken. Während seiner Amtszeit wurden mehr als 100 Millionen Katholiken zu Charismatikern wiedergeboren und im Heiligen Geist getauft. Johannes Paul II. Klammerte sich an das Kreuz und strebte danach, ohne Unterlass zu beten. Im letzten Absatz steht, er war einer der größten Männer Gottes unserer Zeit. Wir haben gerade die Werte gehört, die er vertritt und das, was er gelehrt hat. Und ein Rick Joyner schreibt dazu, das. Warum erzähle ich das alles? Weil ich möchte, dass wir noch viel, viel mehr als bisher eine Liebe zum Wort kultivieren und wir selber, jeder persönlich in seinem eigenen Leben, die Führung des Heiligen Geistes erlebt und darin trainiert ist, Gottes Stimme zu hören. Weil auch ein Rick Joyner kann uns nicht immer leiten. Ich will auch niemanden verteufeln oder verurteilen von den Männern und Frauen Gottes, deren Namen ich heute genannt habe. Aber bei all diesen Wirrnissen, die wir hier hören und sehen, muss uns das wieder dorthin bringen, dass wir unsere Beziehung zu Jesus kultivieren und die immer stärker wird. Dass wir wissen, was ist richtig und falsch. Und auf dieser Grundlage von dem, was wir gehört haben, möchte ich das jetzt nicht so stehen lassen und uns mit diesen krassen Tatsachen nach Hause schicken. Ich glaube, dass in unserem Land eine Bewegung im Gange ist und dass der Geist hinter diesen Bewegungen nicht der Geist Gottes ist. Und die Bündnisse der Liebe, die geschlossen werden, sind auf der Basis der gegenseitigen Akzeptanz und des Stehenlassens des anderen. Und jeder, der das Wort Gottes liebt und damit die Wahrheit liebt, kann unmöglich in solchen Bündnissen mit dabei sein und unmöglich dort einsteigen. Weil es nicht darum geht, dass wir andere verurteilen, aber wir können nicht stehen lassen, dass Christen gelehrt werden und unter Autoritäten stehen, die ihr Leben Maria weihen. Und die Liebe, von der die Liebe die Rede ist, ist nicht die Liebe Gottes. Ich glaube, das ist eine Art Liebe, die ihren Ursprung in der Hölle hat. Und ich glaube, dass es der Ansatz ist zu einer großen Verführung in unserem Land. Und die Kinder Gottes, die das Wort lieben und die Jesus lieben, sind irgendwie gerufen, ganz gewaltig ihre Stimme zu erheben für die Wahrheit. Und das möchte ich anhand der Schrift auch untermauern. Ich möchte etwas lesen, was Paulus geschrieben hat. Und lasst das ruhig mal auf euch wirken. Braucht jetzt nicht eure Bibel aufzuschlagen. Lasst uns mal diesen Text, den Paulus geschrieben hat, hören auf dem, was wir jetzt gehört haben, was gerade geschieht in Deutschland und in Europa. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen euch das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wir sind im Galaterbrief, wir sind im Neuen Testament. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Christi. Für die, die länger in der Gemeinde sind, wir hatten vor einigen Jahren ausführliche Lehren über Segen oder Fluch. Und ein Kern dieser Lehren war, dass ein Fluch so lange ein Fluch ist, bis er gebrochen ist. Beim Studium über diese Schriftstellen bin ich mir heute sicher, dass der Fluch des Paulus steht. Und dass Paulus schriftgemäß verflucht hat. Und beim drüber Austauschen mit meiner Frau ging mir das Licht auf, als Jesus den Feigenbaum verfluchte. Jesus kam vorbei, hatte Hunger, fand in dem Feigenbaum keine Frucht zu einer Zeit, wo er hätte Frucht haben müssen. Und er hat diesen Baum verflucht und sie kommen wieder dort vorbei und der Baum war verdorrt. Und Jesus sagt, ihr werdet noch viel größere Dinge tun als das. Was eindeutig impliziert, dass wir auch das tun werden. Was ist damit gemeint? Jesus hat etwas verflucht, was nicht die Früchte hervorgebracht hat, die es hervorbringen hätte sollen. Das meint vom geistlichen Verständnis her, dass jedes Evangelium, was nicht die Gerechtigkeit durch den Tod Jesu als Frucht hervorbringt, ein anderes Evangelium ist, als was Paulus gepredigt hat. Und damit ist es verflucht. Und damit hat Paulus genau das getan, was Jesus gesagt hat. Und dieser Zusammenhang zwischen diesem Feigenbaumverfluchen und der Galaterstelle ist mir gestern das Licht aufgegangen, dass sich Paulus hier ganz konform dem verhalten hat, wie Jesus gelehrt hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass Einheitsbestrebungen dieser Art, dass wir sagen, all das, was wir hier zusammenkommen und all die Werte, die wir treten, wir akzeptieren die alle untereinander und bilden ein Bündnis der Liebe, damit endlich das gottlose Europa sieht, dass die Christen sich ja doch lieb haben, weil in der Bibel steht, ja seht, wie haben sie euch so lieb oder wie haben sie sich untereinander so lieb. Dieser Ansatz ist verkehrt, der kommt aus der Hölle. Dass das Zeugnis der Christen zu schwach geworden ist in Europa, hat etwas damit zu tun, dass Gott in den Kirchen nicht mehr Gott sein darf. Das ist der Grund. Und dass der Heilige Geist nicht das tun darf, was er gerne tun will. Wir haben also hier unseren Apostel Paulus, der sagt, wer euch etwas anders verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, und sei es ein Engel aus dem Himmel, der sei verflucht. Ein anderes Evangelium im Namen der Liebe. Ich habe ja vor Jahren das Buch geschrieben, Heuchelei, und ein Kapitel ist das Bollwerk der falschen Liebe, und ich bin heute erstaunt darüber, wie prophetisch das Kapitel war. Weil es vor Jahren überhaupt nicht absehbar war, dass im Namen der Liebe solche Dinge in Deutschland geschehen. Im Namen der Liebe vereinigen wir uns mit Führerinnen wie Chiara Lubisch. Und Freikirchen und freie Gemeinden schließen ein Bündnis der Liebe mit einer Frau, die eindeutig in Verbindung steht mit Religionen, die Gott abgrundtief hasst. Ich lese euch noch andere Schriftstellen zum Thema Liebe zur Wahrheit. Aus 2. Thessalonicher 2. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Es gehen die im Betrug der Ungerechtigkeit verloren, die die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Es ist Neues Testament, 2. Thessalonicher. 2. Korinther 11. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, dass ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Der Paulus rügt die Korinther, dass sie das relativ gut ertragen, dass ein anderes Evangelium oder ein anderer Geist entgegen dem, was er gepredigt hat, von ihnen ertragen oder angenommen wurde. Es ist wahr, dass die Maria vorbildlich reagiert hat, als ihr der Engel erschien. Und sie hatte ein vorbereitetes Herz auf das, was Gott getan hat. Das ist biblische Tatsache. Ich glaube, heute Maria anzubeten, bedeutet eine Tote anzubeten. Und ich möchte uns lesen, wie Gott über Totenanbetung denkt. 5. Mose 18, Vers 10. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Ich hatte euch mehrere Gebete gelesen, dass man in dem katholischen Bereich sein Leben ganz der Maria gibt und sich ihr weiht. Du sollst, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Irgendeiner Weise Kontakt mit Toten aufzunehmen, mit Toten in Verbindung zu kommen, in irgendeiner Weise, steht auf einer Ebene mit jemandem, der seine Kinder durchs Feuer gehen lässt für irgendeinen Götze, der Wahrsagerei treibt oder Zauberei oder Magie oder Bannsprecherei oder irgendetwas, steht auf einer Ebene mit diesen Dingen. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut, und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Ungeteilt. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Dritter Mose 20, 27. Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagegeist ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen und ihr Blut ist auf ihnen. Da bekommen wir eine neue Perspektive, dass Gott bei weitem nicht in der Art von Liebe wirkt und handelt und denkt, wie das die Christenheit im Allgemeinen glaubt. Wenn in einem Mann oder einer Frau ein Toten- oder ein Wahrsagegeist ist, sie müssen getötet werden. So war das im Alten Testament. Wie Derek Prinz schon sagte, hättest du zur Zeit des Gesetzes des Mose Kontakt gehabt, irgendwelche Türkreiszeichen zu beherzigen oder Sternbilder zu lesen, du wärst getötet worden. 1. Chronik 10, 13. So starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hatte in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte und auch, weil er einen Totengeist befragt hatte, um Rat zu suchen. Wen hat Saul befragt? Samuel. Wir sind also da noch nicht mal beim Satanisten, den er befragt hat, sondern bei einem gestorbenen Prophet. Und er ist deshalb gestorben, weil er das gemacht hat. Jesaja 8, 19. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? 3. Mose 19, 31. Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagegeistern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der Herr, euer Gott. 3. Mose 20, 6. Und die Person, die sich zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Wie sollte man ein katholisches System erneuern? Wie soll das gehen und wozu soll das gut sein? Wenn unser lebendiger Gott so denkt, wie wir es gerade gehört haben, die Person, die sich zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Einheit und Gemeinschaft aller Konfessionen oder aller Weltreligionen, weil ja auch andere Weltreligionen gute Werte vertreten, soziale Gerechtigkeit, Frieden auf der Welt. 2. Korinther 6. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus und Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Ich erinnere an die Wallfahrt der Mutter Gottes, dass das Relikt um die ganze Welt getragen wird. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wir sind im Neuen Testament. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Diese Argumentation, ja, willst du sagen, dass der Herr in der katholischen Kirche nicht wirkt? Die Frage steht nicht. Und für all die, die die Aufnahme hören, und die Predigt halte ich nicht nur für euch, die ihr hier sitzt, die halte ich auch für die unsichtbare Welt hier und für die vielen, die diese Predigt auf der Aufnahme hören. Diese Frage steht nicht, ob Gott auch dort was tun kann. Für dich steht die Frage, willst du damit untergehen oder nicht? Liebst du das Wort oder liebst du Menschen? Liebst du Gott oder liebst du Menschen? Wem gegenüber bist du loyal? Einem menschlichen System, wo Götzendienst fest verankert ist und das Wort Gottes mit Füßen getreten wird, oder deinem lebendigen Gott? Wem gegenüber bist du loyal? Diese Frage musst du klären. Und viele von uns hier haben diese Frage geklärt und ich glaube, wir sind überglücklich darüber. Wir haben vorhin eine Menge Daten und Fakten gehört, dass die Mutter Maria angeblich die ist, die uns das Heil vermittelt. Die, die uns das, was Jesus erworben hat, gibt. Die, die uns hilft. Die unseren Fernseher bestimmt, unser Telefon, unsere Wohnung, unser Auto. Die uns schützt. Eine Menge Dinge wurden genannt. Ich lese vor, Johannes 14, 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Oder Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Wer lehrt uns? Wer erinnert uns? Wer führt uns in die Wahrheit? Wer ist unser Beistand? Der Heilige Geist. Lieben wir das Wort oder lieben wir Institutionen? Wie oft höre ich die Argumente, auch wenn ich in anderen Gemeinden predige, diese Gespräche. Ja, wenn ich da weggehe, dann sind die von mir enttäuscht. Dann lass Menschen enttäuscht sein, damit Gott nicht enttäuscht ist. Die Gefahr, dass Gott von dir enttäuscht ist, ist erheblich höher. Der Hinderungsgrund, dass in unserem Land Gott nicht so kommen kann, wie er gerne will, sind diese Systeme, die mit diesen Lügen eine Einheit gründen auf einer Basis einer sogenannten Liebe. Und das Gedankengut kommt aus Griechenland, das ist Humanismus. Es klingt so gut, dass wir den anderen stehen lassen. Wir lassen den anderen mit Liebe in den Abgrund fahren. Wir lassen unsere katholischen Geschwister voller Liebe zur Hölle fahren, weil sie haben die falsche Person angebetet. Und Gott lässt nicht den geringsten Zweifel darüber offen, wer ist anzubeten und wer nicht. Als Jesus versucht wurde vom Teufel, war die Frage, wen er anbetet. Und darum tobt die Frage heute, wen betest du an? Und wir sind von einer teuflischen Liebe so überflutet, und ich bin schockiert, dass freie Kirchen und freie Gemeinden in solchen Bündnissen eintreten. Es ist ein Schock. Ich denke, inzwischen hat jeder Leiter von freien Gemeinden einen Internetzugang und kann lesen, mit wem er sich verbindet, voller Liebe. Und ich weiß nicht, wo, an welcher Stelle wir das im Wort Gottes finden. Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Die einzige Quelle von Schutz, von Offenbarung und von Leitung und Führung für die Kinder Gottes ist der Heilige Geist. Und jede andere Quelle, wie auch immer sie heißen mag, ist für uns absolut gefährlich und führt ins Verderben. Ich habe noch ein paar Schriftstellen zum Thema Liebe. Liebe, die von Gott kommt, die Liebe Gottes. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Eine Liebe, die Gebote Gottes nicht liebt, ist nicht die Liebe Gottes, weil Gott ist nicht schizophren. Eine Liebe, die nicht das Wort liebt und als das eingegebene Wort Gottes anerkennt, ist nicht die Liebe Gottes. Denn Gott hat seinen Sohn als das Fleisch gewordene Wort gesandt. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Oder Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebe Gottes ist untrennbar verbunden mit der Liebe zum Wort. Und es meint damit nicht, dass wir alle Gebote aus eigener Kraft halten müssen, um sagen zu können, wir lieben Jesus. Es meint damit, dass wir in unserem Herzen die Haltung haben, das Wort Gottes ist das Wort Gottes und ich will danach leben. Und mir passieren da Fehler, aber da ist Gnade, weil Jesus gestorben ist. Und er wird nicht immer wieder gekreuzigt und wir essen auch nicht immer wieder sein Fleisch, sondern er ist auferstanden und jetzt stand heute, er sitzt zur Rechten Gottes und regiert. In der Apostelgeschichte können wir lesen, als Philippus gesteinigt wurde, dass Jesus im Himmel stand. Das heißt ganz klar, nachdem er auferstanden war, haben wir noch ein Zeugnis in der Schrift, dass Jesus im Himmel ist und der Heilige Geist ist hier, um uns zu leiten. Wir können als Kinder Gottes, die wir die Wahrheit lieben, unmöglich in Einheit geistlicher Art kommen mit Menschen, die sich Christen nennen, auf der Basis von einer falschen Liebe in eine Einheit kommen mit Götzendienst, mit Totenbeschwörung und mit anderen Religionen, die aus der Hölle kommen. Und ich möchte, dass wir das alles nehmen als einen neuen Ansporn in unseren Gebeten, unserer Beziehung zu Jesus, dass wir wachsen und stärker werden, dass wir den Mut haben, unseren Mund aufzumachen. Diese Seuche der falschen Einheit weht über unser Land. Viele Pastoren und Leiter von freien Gemeinden und Freikirchen sind ganz persönlich in ziemlicher Einsamkeit, weil das Prinzip von Teamleitung noch nicht so gewachsen ist in unserem Land, wie es soll. Und in vielen entspringt der Wunsch nach Verbindung zu anderen und nach Gemeinschaft und nach brüderlichen Austausch. Und man versucht auch diesen Wunsch zu stillen in solchen Einheitsgeschichten, in solchen Bündnissen. Und viele Leiter erliegen auch diesen eigenen Ambitionen nach Ehre und nach etwas Sein und gehen aus diesen Gründen solche Vereinigungen ein. Weil man dann genannt wird in großen Foren, beteiligt ist an großen Versammlungen und der eigene Name mehr Bedeutung gewinnt, als er in Wirklichkeit hat. Was auch immer für Ambitionen sein mögen, es müssen einfach die Christen mehr werden in unserem Land, die die Wahrheit lieben. Und dann werden wir die Auswirkungen haben in unserer Gesellschaft, die die Urgemeinde in der damaligen Gesellschaft hatte. Denn das ganze Volk fürchtete sich vor ihnen und sie waren von allen respektiert. Und das ganze Volk wusste, da ist eine Gemeinde und da kann man nicht einfach dazugehören, weil man lieb ist, sondern das kostet seinen Preis. Man konnte nur dazugehören, wenn man von Gott dazugetan wurde. Unter keinen anderen Umständen war es überhaupt möglich, zur ersten Gemeinde zu gehören. Ich habe schon eher mal vor ein paar Jahren in einem Buch gelesen, dass unser ganzes Land von katholischen Würdenträgern regelmäßig der Maria geweiht wird. Das findet regelmäßig statt. Und das sind keine leeren Worte. Ich glaube, dass in der geistlichen Welt dort Dinge in Bewegung kommen und dass das auch Auswirkungen hat für unser Land. Ich habe auch woanders gelesen, dass die Chiara Lubisch sehr in enger Verbindung mit dem Papst steht und dass sie ihm auch in der Öffentlichkeit Versprechen abgegeben hat, ihr Charisma der Einheit zu verwenden. Und ausgerechnet in Deutschland, unter den verwirrten Christen, denen das Wort Gottes nicht genug ist, denen die Bibel zwischen den zwei Deckeln, diese viel geschriebene Wahrheit nicht reicht, wo es noch mehr irgendwie braucht, dort kann sie Fuß fassen, dort findet sie Sympathisanten. Und dort setzen wir uns ein für Gesellschaft und Politik und dort unterstützen wir die wunderbare Einheit, die in Europa kommt. Ich bin der Überzeugung, dass die Zeit abläuft, wo all die Kinder Gottes in solchen religiösen Systemen, die noch die Wahrheit lieben, ihren Ausstieg dort schaffen. Die Zeit läuft ab. Wir sind kurz davor, dass, wenn du das in deinem Herzen bewegst, aus solchen Systemen wegzugehen, du wirst die Wahrheit nicht mehr erkennen können. Du wirst infiltriert sein mit dem, was dort gelehrt wird. Und wir können studieren, wie Jesus zu dem damaligen religiösen System stand. Es gibt diese Schriftstelle, dass auch viele Schriftgelehrte und Pharisäer an ihn glaubten, aber dass sie es nicht öffentlich bekannten, aus Angst davor, aus den Synagogen ausgeschlossen zu werden. Das ist exakt die Situation, die wir heute in unserem Land haben. Eine Menge Christen suchen nach Wahrheit und wollen sie gerne hören. Zum Beispiel, dass IBL immer noch eine Menge Bücher und Kassetten und CDs verkauft. Das hat diesen Grund. Eine Menge Kinder Gottes sind hungrig nach Wahrheit. Aber für sie trifft dieser Vers zu. Sie hatten nicht den Mut, es öffentlich zu bekennen. Sie sind nicht bereit, einen Schritt zu gehen, aus Angst davor, aus ihren Synagogen ausgeschlossen zu werden. Und Jesus hat eindeutig gesagt, wer mir nachfolgt, muss alles andere hinter sich lassen. Alles. Deshalb steht die Frage der Loyalität. Wem gegenüber bin ich loyal? Dem lebendigen Gott gegenüber oder enttäuschten Geschwistern in der Kirche? Das muss ich entscheiden. Will ich am Ende zu Jesus sagen, Herr, es tut mir leid. Ich habe dein Wort schon gehört, ich habe da gute Bücher gelesen von guten Bibellehrern, aber ich konnte das leider nicht so tun, weil da wäre Tante Emma und Onkel Ernst so enttäuscht gewesen im Frauenmissionswerk. Und um sie nicht zu enttäuschen, konnte ich dir nicht gehorsam sein, Jesus, tut mir leid. Das sind Fragen, über die man nachdenken muss, will ich das mal sagen oder nicht? Und ich glaube, wir haben so ein völlig falsches Verständnis von der Barmherzigkeit Jesu und von seiner Gnade. Weil wenn wir sein Wort nicht lieben, trifft für uns Gnade überhaupt nicht zu. Und Jesus hat nicht für alle gebetet, sondern für seine Jünger. Und letzte Woche hat Frank über das so priesterliche Gebet gesprochen. Und du kannst es genau studieren, für wen er betet. Er betet für die, himmlischer Vater, ich bete für die, die du mir gegeben hast. Er hat nicht für die Bewohner Jerusalems gebetet, nicht für die Leute, die in dem Land wohnten und auch nicht für die ganze Welt. Lass uns neu angespornt sein, Jesus zu lieben und sein Wort zu studieren. Die Verführung wird zunehmen, die Abstimmungen werden feiner sein neben der Wahrheit. Und wenn wir nicht in dem Wort zu Hause sind, werden wir verwirrt werden und irgendwann es nicht mehr erblicken. Wir müssen selbst diesen Draht haben zu Jesus. Wir brauchen persönliche Offenbarung aus seinem Wort. Und dafür müssen wir nicht übelste Leistung bringen. Was wichtig ist, dass wir diese Haltung haben. Ich liebe die Wahrheit. Und für die Wahrheit mache ich auch meinen Mund auf. Wir haben so viele Initiativen. Mir fiel das auf, als ich die Trägerkreise durchlas für die Konferenz jetzt im Mai Miteinander für Europa. Wie wenig Ortsgemeinden dort vertreten sind und wie viele Initiativen und Werke. Und wie wenig das Anliegen Gottes Nummer eins im Blick ist der Christen in Deutschland. Weil ich glaube, das Anliegen Gottes, was ganz oben auf seiner Prioritätenliste steht, ist die Brautgemeinde zu bilden. Das, glaube ich, ist seine höchste Priorität. Damit Jesus wiederkommen kann, damit all das Böse ein Ende nimmt. Aber der größte Teil der Veranstalter hat nicht im Sinn, dass Ortsgemeinden gebaut werden. Es ist alles überkonfessionell und übergemeindlich. Und wisst ihr warum? Weil man in all diesen Dingen arbeiten kann, ohne ein Jünger zu sein. Weil man in all diesen Dingen sein kann, ohne dass in dem eigenen Herzen die Früchte des Geistes wachsen müssen. Nur in einer Ortsgemeinde mit engen Beziehungen, wie wir sie leben, kommt zutage, wo dein Charakter noch Verbesserung braucht. Und nur in einer Ortsgemeinde wachsen die Früchte des Geistes, Friede, Freundlichkeit, Geduld und so weiter. Überkonfessionell, wenn wir uns dreimal im Jahr mit 8000 Mann versammeln, braucht niemand Früchte des Geistes. Diese eine Veranstaltung können wir lächeln und können wir uns gut darstellen. Ich glaube, Gottes höchste Priorität ist es, seinem Sohn eine Braut zu bereiten, zu der er kommen kann, damit es ein Hochzeitsmahl gibt. Damit dieses ganze Bösartige und Furchtbare zu Ende geht. Und deshalb muss man fragen, bei solchen Initiativen, welche Ziele haben sie? Ist es Gottes Ziel, Europa zu einen? Oder ist es Gottes Ziel, dass eine Brautgemeinde entsteht? Ist es Gottes Ziel, dass wir Bündnisse miteinander schließen, über den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, hinaus? Kennt ihr eine Anweisung im Neuen Testament von Paulus, von Petrus, von Jesus, dass wir zusätzliche Bünde schließen sollen? Das sind alles Menschenweisheiten. Und das stammt alles nicht aus dem Wort, auch wenn dieselben Verse zitiert werden und dieselben Wörter verwendet werden. Deshalb müssen wir lernen, die Geister zu unterscheiden, und das können wir nur, wenn wir den Heiligen Geist kennen. Und lasst uns das, die wir hier sitzen, mitnehmen, ganz bewusst und neu zu bejahen. Heiliger Geist, du bist der, der in mir wohnt, und ich brauche dich. Führ mich in die Wahrheit über mich, über mein Umfeld, und leite du mich. Tu in meinem Leben dein Werk, damit wir am Ende gerettet sind, damit wir nicht mit diesem Erdrutsch in die Tiefe fahren, vor dem unser Land steht. Ich glaube, dass Gott darüber traurig ist. Viele neue Gemeinden sind entstanden in unserem Land, um in solche Bewegungen einzusteigen. Und Gott hat neue Impulse gegeben und hat Menschen aufstehen lassen, die diese Religion und die Hindernisse der Tradition durchbrochen haben, damit ihre Leiter sich wieder mit ihnen verbinden. Man darf nicht vergessen, dass Martin Luther sich gegen dieses Ding gestemmt hat und dass er die Wahrheit verkündet hat, dass wir allein durch den Glauben an Jesus gerecht sind und dass keine Maria der Welt uns da irgendwas vermitteln oder geben kann. Und die Anhänger der Reformation haben sich verbrennen lassen, weil sie gesagt haben, die Lehre der Eucharistie ist eine Irrlehre. Jesus hat sich geopfert und jetzt ist er auferstanden. Es ist nicht das fortwährende Opfer und fortwährend sein Fleisch zu essen. Das ist eine Irrlehre. Dafür wurden Leute verbrannt. Und dann finden Konferenzen statt in der Schweiz, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr. Der Titel war, die Wiedertäufer und die, die die alte Tauftheologie verfolgen, zusammenzubringen, um zu versöhnen. Und ich dachte, wow, die fassen ein echt heißes Eisen an. Weil wir sind nicht die einzigen Wiedertäufer, die gab es in der ganzen Geschichte. Und Hunderte, wenn nicht Tausende vor uns haben das mit ihrem Leben bezahlt. Und ich habe mir so überlegt, hier fasst jemand ein heißes Eisen an. Bringt hier Leute zusammen. Die, die geknechtet werden und die ausgestoßen werden, weil sie sich richtig taufen lassen. Und die andere Seite. Und irgendwie soll da was besprochen werden. Und dann wurde Literatur empfohlen in Vorbereitung auf die Konferenz. Ich war drauf und dran, mich dort anzumelden. Und die Literatur war von einem Theologe geschrieben, der erklärt, dass die Wiedertaufe am Ende doch irgendwie falsch ist. Eine einzige Lüge. Und man hat dort wahrscheinlich sich verständigt und versucht, sich auszutauschen auf der Ebene, wir lassen euch stehen mit eurem Taufwahn und ihr lasst uns stehen mit der Kindertaufe und irgendwie, Hauptsache wir sind vereint. Aber du kannst eben Wasser und Öl umrühren, wie du willst. Es wird nicht zu einer Flüssigkeit. Und das war eine einzige Lüge. Und ich war so extrem enttäuscht. Ich dachte, was ist hier eigentlich los in unserem Kontinent? Also lasst uns hier Leute sein, die für die Wahrheit stehen und die Wahrheit lieben. Sonst werden wir nicht bestehen können in dem, was auf uns zukommt. Es ist alles nachzulesen, was ich heute zitiert habe. Und wen das interessiert, ich kann die Quellenangaben auch geben. Aber wenn du Stichwörter eingibst, du findest das alles sehr leicht im Internet. Das ist alles sehr gut erklärt. Da muss man nicht irgendwie, wer weiß, wie gut fachlich bewandert sein. Man kann das nachlesen. Lass uns darum beten, dass wir die Liebe Gottes wirklich verstehen. Was ist Liebe Gottes? Ist gepaart mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit, mit Licht, mit Heiligkeit, mit Furcht des Herrn. Hätten wir mehr Furcht des Herrn, wir würden uns nicht erlauben, in Deutschland solche Dinge zu machen. Hätten wir Furcht des Herrn, hätten die Deutschen leider zu Chiara Lubisch gesagt, fahr wieder heim, bevor du hier wegrauchst, bevor der Geist Gottes kommt und du hier umfällst und die Füße, die Hananias und Saphira rausgetragen haben, dich raustragen. Fahr wieder nach Hause. Hätten wir Furcht Gottes, würden wir uns nicht erlauben, so mit dem Wort Gottes umzugehen, in so einer Art und Weise. Und ich denke, dass wir das selber uns dabei ertappen, wie wir eingelullt werden, wenn wir sehen, wie toll der neue Papst ist. Und wie sich dann manche Christen so dran klammern, ja, der hat aber auch was Gutes gesagt. Der hat ja auch schon irgendwie von Gott gesprochen. Glaubt ihr, dass der Teufel Christen verführen will, indem er übelst plump Leute von sich erzählen lässt? Ich meine, eine Verführung ist eine Verführung. Und wie ich schon sagte, die Frage ist nicht, kann Gott auch dort wirken und dort gibt es aber auch? Die Frage steht nicht. Die Frage steht für dich, wo stehst du und wirst du am Ende am Ziel ankommen? Und ich halte das Risiko für extrem hoch, in solchen Gemeinschaften als Christ weiter zu bleiben. Ich möchte uns erinnern an das, was Paulus sagte. Wer ein anderes Evangelium euch verkündigt als das, was ich euch gesagt habe, der sei verflucht. Und das tat er in absolute Übereinstimmung mit Jesus. Jesus ist der absolute und einzig wahre Gott. Und daran werden sich die Geister scheiden. Und alle, die das glauben, sind eins. Niemand muss da miteinander reden, um das hervorzubringen. Wir müssen uns auch nicht treffen, um herauszufinden, was bedeutet diese Einheit jetzt für uns. Alle, die das glauben von Herzen, sind eins. Das ist ein Ist-Zustand, der geschaffen wurde am Kreuz. Dazu braucht es keine besonderen Bündnisse mehr, weil wir haben den neuen Bund in Jesus und damit auch miteinander. Und wenn du jetzt auf die andere Seite des Erdballs fliegst in ein Land und triffst dort einen, der genau dasselbe glaubt, bist du mit ihm eins, sofort. Dass Jesus allein der Weg zum Vater ist und dass das Wort Gottes ist. Dafür stehe ich hier und dafür stehe ich ein. Das ist ein Grund, warum wir als Gemeinde relativ wenig beteiligt sind an Bestrebungen in unserer Region, warum ich persönlich immer weniger mit Großveranstaltungen anfangen kann, weil ganz viele Dinge geschehen auf Kosten der Wahrheit. Und ich glaube, unser Land braucht nicht unbedingt große Events, wo die Christen der Welt zeigen, wir können das auch. Wir können große Plakate drucken, wir haben auch gute Bands, die in einem Stadion oder in einer großen Halle gute Musik spielen können. Guckt mal, wie toll wir sind. Was wir brauchen in Deutschland ist, wir kommen zurück zu unserem Gott. Wir fallen auf unsere Knie und realisieren unseren eigentlichen Zustand. Totale Kraftlosigkeit, Verwirrung, Nichtkennen des Wortes, null Gebetsleben und erfasst vom Geist der Welt. Wenn wir alle als Kinder Gottes in Deutschland das erkennen, wo wir tatsächlich stehen, dann könnte Gott kommen. Und dann wäre unser Land in einem Jahr nicht mal wieder zu erkennen. Und all die Erweckungen, die wir bestaunen auf der Welt, haben auch so begonnen. Christen gingen auf die Knie und haben realisiert, wir sind so furchtbar arm. Was haben wir eigentlich? Und jeder, der anfängt, stolz zu denken und denkt, ja, wir haben schon eine große Halle oder wir treffen uns schon mit ein paar tausend Leuten und es geht schon eine ganze Menge. Lass uns lesen, was die erste Gemeinde hatte und lass uns das vergleichen mit dem, was wir haben. Und dann sind wir ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen und wissen, wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn. Und wachsen in ihm. Und ich glaube, das will ich so als letzten Punkt nennen. Es ist mir deutlich geworden in den letzten Wochen. Wenn wir in Länder schauen, wo Verfolgung herrscht, wo totalitäre Regime die den Islam aufbauen, oder in den ehemaligen GUS-Republiken, Usbekistan zum Beispiel, Turkmenistan, wo furchtbare Diktaturen herrschen und Menschen, die Christen sind, extrem unterdrückt werden, Saudi-Arabien. Und wir lesen davon, Christen kommen ins Gefängnis, werden gefoltert, Familien werden auseinandergerissen, Christen lassen sich umbringen, weil sie ihren Gott nicht abschwören. Lesen wir das manchmal und denken, was haben die für eine Kraft, wie stark sind die? Dass die das durchhalten, dass die nicht unter diesen furchtbaren Schmerzen und Foltern im letzten Moment sagen, okay, ich lasse den Gott sein, bloß um von diesen Qualen erlöst zu sein. In Nordkorea werden Christen gefoltert, indem sie wochenlang knien müssen. Sie müssen ununterbrochen knien und das so lange, bis ihre Knie faulen. Und sie schwören Gott nicht ab. Sie halten fest an ihrem Gott. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Und vielleicht denken wir, die haben eine Kraft und die haben eine Stärke. Und die brauchen das auch, weil sie könnten sonst nicht bestehen. Wisst ihr, dass ich glaube, dass wir genau dieselbe Kraft und dieselbe Stärke brauchen, jetzt heute hier, um der Lüge, der Verführung, der Trägheit dieser Welt zu entgehen, um nicht dem auf den Leim zu gehen, was unsere Gesellschaft uns anbietet, faul zu werden, unnötige Dinge zu tun, Zeit zu vermehren, nicht mehr ernsthaft nachzufolgen, einfach träge und lahm zu werden. Ich bin der Überzeugung, dieselbe Entschlossenheit, die der Christ in Nordkorea in diesem dunklen Gefängnisloch braucht, um treu an Jesus zu bleiben, genau dieselbe brauchen wir in Deutschland, heute, jetzt. Wir müssen nicht bangen, eingesperrt zu werden, und ob wir was essen oder trinken, ob wir Kleidung haben. Aber wir brauchen dieselbe Entschlossenheit, um an Jesus zu bleiben. Wir brauchen dieselbe Quelle der Kraft, den Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass es für uns leichter ist und weniger Intensität braucht, nachzufolgen. Es braucht dasselbe. Es braucht dasselbe. Und lasst uns das überlegen. Das hat vielleicht den Preis, dass wir mit irgendeiner Person unserer Verwandtschaft nicht mehr übereinstimmen. Und dass wir in unserer Verwandtschaft als Extremen, als Verrückten, als überdreht oder als irgendwas gelten. Denk immer dran. An den Christen Nordkorea, dessen Knie gerade verfaulen. Und er sagt, ich glaube an Jesus. Und ich lasse mich einfach hier kaputt machen. Lasst uns die kleinen Preise endlich bezahlen, damit wir zu größeren Preisen kommen, dass unsere Nachfolge Tiefe bekommt und Auswirkungen hat. Wir brauchen dieselbe Kraft. Wir müssen genauso geistlich wach sein wie Christen in Saudi-Arabien, in Eritrea, in Katar. Guck ins Internet und guck dir an, was Christen auf der Welt erleben. In afrikanischen Ländern, in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents gibt es Krieg durch Islam. Was mit den Christen dort geschieht. Wir brauchen dieselbe Kraft, dieselbe Entschlossenheit. Es ist nicht so, dass von Westeuropa damit weniger ans Ziel kommen. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen dieselbe Liebe zu Jesus. Dafür stehe ich hier und dafür bin ich bereit, in den Kampf zu ziehen. Weil der Kampf tobt um Wahrheit. Tobt um das Wahrsein und Echtsein des Wortes Gottes. Jesus, wir wollen dich ehren und wir glauben das, was dein Wort sagt und wir lieben dich, weil du wirklich der Herr bist. Du hast dich geopfert am Kreuz und du bist auferstanden und wir lesen das in deinem Wort. Du kommst wieder und du wirst Gericht halten und du wirst deine Feinde vertilgen. Das wollen wir einfach vor dir so festmachen heute Morgen. Wir wollen dieselbe Entschlossenheit haben und wir wollen dieselbe Klarheit haben, die andere Geschwister von uns auf anderen Teilen der Welt haben müssen, um überhaupt zu bestehen. Jesus, wir sehen uns so danach, dass du unser Land heimsuchst und erlöst. Und wir sehen, dass in vielen Bereichen unserer Wirtschaften, unseres ganzen Landes dein Segen so fehlt. Und das Einzug gehalten hat, alles das, was dir ein Gräuel ist. Einzug gehalten hat unter deinen Kirchen und Christen. Homosexualität. Anbeten anderer Götter außer dich. Sich zu vereinigen mit Menschen, die dich nicht lieben, sondern irgendetwas anderes. Wir bitten dich wirklich, Herr, dass du dich erbarmst über unserem Land und dass du die Kinder Gottes stärkst, die Wahrheit lieben. Und dass du zum Ziel kommst in unserem Land, dass deine Gemeinde wächst, dass dein Leib gebildet wird und dass Ortsgemeinden entstehen, wo die Liebe zu dir das Größte und das Stärkste ist und wo dein Wort sein darf und wo du Gott bist, wo man dich Gott sein lässt. Jesus, wir beten nicht gegen Christen in irgendwelchen Kirchen oder Konfessionen, aber wir kommen gegen diese finsteren Systeme, die Menschen verführen. Und wir kommen gegen Leiter, die Menschen verführen. Und wir sagen das heute laut vor der unsichtbaren Welt. Wir stimmen nicht mit ihnen überein. Und wir sind nicht mit ihnen eins. Wir handeln nach deinem Wort und beten auch nach deinem Wort. Dass wir nichts anrühren, was sie haben oder tun. Du allein bist der Erlöser, Jesus. Und nur du bist der Weg zum Vater. Und wir verbinden uns nicht mit anderen Religionen. Wir werden keine anderen Götter anbeten, weil du ein eifersüchtiger Gott bist und gesagt hast, ich allein bin der Herr, dein Gott. Du bist unser Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Du bist allein der Herr. Und Jesus, du allein hast die Wahrheit. Und alles, was nicht aus dir geboren ist, ist eine Lüge, ist verkehrt und führt ins Verderben. Wir rühmen dich darüber, Jesus, dass du stärker bist als die Kräfte der falschen Einheit und dass du gesiegt hast am Kreuz über diese dämonischen Kräfte, die eine Einheit bilden, die nicht von dir kommt, im Namen einer Liebe, die nichts mit dir zu tun hat. Du bist stärker, Jesus, und wir wollen sehen, dass dein Sieg darüber ist. Und wir stehen heute hier, Herr, dass du uns gebrauchen sollst und dass du in unseren Herzen diese tiefe Liebe zu dir und zu deinem Wort etablierst. Und wachsen lässt und fest verankerst. Und wir wollen bereit sein, dafür einen Preis zu zahlen und uns auch dafür verspotten oder schmähen zu lassen. Wir wollen ein klares Zeugnis ablegen, was wir glauben und was wir nicht glauben. Und wir wollen zu dem stehen, was dein Wort sagt. Und wir stimmen mit Paulus überein, dass jedes andere Evangelium als das, was von dir kommt, verkehrt ist und dass jeder, der das annimmt, unter einem Fluch steht. Und Herr, wir stehen dafür ein, dass Menschen gerettet werden. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil das dein Wille ist. Und deshalb kommen wir gegen religiöse Systeme der Lüge, damit Menschen befreit werden, ihrem Gott zu folgen. Und wir brauchen dich, Heiliger Geist, und begehren das, dass du uns leitest. Und ich muss an die Schriftstelle denken, Herr, dass da eine Schriftstelle gibt, die du auch schon zu uns als Gemeinde gesagt hast, dass du uns machst zu einem Dreschschlitten mit Doppelschneiden versehen. Dass wir Berge der Spreu gleich machen und niederwalzen, die Berge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und das wollen wir sein, Jesus. Und wir unterordnen uns dir, deiner Herrschaft. Und wir wollen nichts tun aus eigener Kraft oder menschlichen Ambitionen, sondern wir wollen von dir geleitet sein, Heiliger Geist. Alle Ehre sei dir, Jesus. Du bist der Herr und jedes Knie wird sich allein vor dir beugen werden. Und jede Zunge wird bekennen, dass du allein da bist, Jesus. Danke, Jesus, dass wir dich haben, dass du ein starker Held bist, ein mächtiger Kriegsmann, ein gerechter Richter, ein guter Hirte. Danke, Jesus. Und so beten wir heute Morgen im Namen Jesu und rufen all den Kindern Gottes in den Gefängnissen zu, kommt heraus und lasst euch von eurem guten Hirten Jesus auf eine grüne Aue führen. Lasst euch zum frischen Wasser führen. Verlasst diese Tümpel und diese Lachen, die faul geworden sind. Und kommt zum frischen Wasser. Verlasst die Wüste und kommt zur grünen Aue. Lasst euch führen von eurem guten Hirte Jesus. Nehmt Rat an. Lasst euch belehren von den Bibellehrern unserer Zeit, die das Wort Gottes lieben. Und lasst euch nicht länger belügen von ungläubigen Theologen und von Menschen, die ausgebildet wurden von gottlosen Menschen und die Wort Gottes lernen, Menschenweisheit, weil wir wissen, dass es falsch geht. Kommt heraus und lasst euch führen von dem guten Hirte Jesus. Lasst euch führen auf grüne Auen und zum frischen Wasser. So erklären wir das Jahr 2007 für unsere Region, für das Jahr, wo Menschen herauskommen aus religiösen Gefängnissen. Es soll geschehen im Zwickauer Land- und Stadtkreis in Jesu Namen, dass die Menschen zum lebendigen Glauben durchbrechen und Lügen hinter sich lassen, weil sie dein Wort lieben, Jesus, und weil sie gemäß deines Wortes handeln, dass sie sich nicht eins machen mit Ungläubigen und nichts Unreines mehr anrühren. Halleluja, so soll es sein in Jesu Namen. Stellen uns dir zur Verfügung, Herr, als Gemeinde hier. Und wir erwarten, dass du uns wirklich Kraft gibst zu all dem, wozu du uns gesetzt hast. Wir brauchen dich so sehr, Jesus. Und wir brauchen, dass du uns schützt. Dass du uns beschützt, Jesus. Halleluja. Du bist der Herr, Jesus. Du bist der Herr, Jesus. Wir loben dich. Du baust deine Gemeinde. Du kommst wieder zu einer Braut ohne Flecken und Runzel. Amen.